Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu Must, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute mit Folge 41. Und auch dieses Mal gilt natürlich, dass wir uns bemüht haben, die Umsatzsteuer-News des letzten Monats für Sie aufzubereiten. Und heute darf ich die Folge 41 mit Mast mal wieder mit meinem lieben Kollegen Reinhard Vorbe aus Bonn bestreiten. Guten Morgen, Reinhard.
Guten Morgen, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu Mast.
Ja, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Sie kennen mich ja schon hier aus unserem Büro in Stuttgart. Ja, welche News haben wir für Sie dieses Mal mitgebracht? Wir haben mal heute vier etwas größere Themen für Sie ausgewählt. Wir starten mit einem EuGH-Urteil von vor 2 Wochen, vom 5.10. in der Rechtssache C502 aus 22, Dekog Protest. So heißt der Kläger. Und da geht es um einen interessanten Fall, der uns, Reinhard, in der Praxis auch ganz häufig unterkommt, nämlich um die Frage einer einheitlichen Leistung bei Abonnements. Das zweite Urteil, das wir Ihnen vorstellen, ist auch vom 5.10. vom EuGH, Rechtssache C355 aus 22. Das hört sich wieder speziell an, aber Sie wissen, aus jedem speziellen Fall kann man Allgemeinheiten ableiten. Da geht es um eine Osteopathiepraxis, Osteopathie van Hauwermeiren. Wie immer hoffen wir, dass es richtig ausgesprochen ist. Und da geht es um die Frage, darf ein nationales Gericht, in dem Fall ein belgisches Gericht, im Grunde genommen die Nichtigkeit eines nationalen Gesetzes fortgelten lassen im Hinblick auf die Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Das dritte Urteil ist, oder der dritte Fall für heute, das ist ein BFH-Beschluss vom 20. Juli. Da geht es um das Thema Einfuhrumsatzsteuer und ein diesbezüglicher Vorsteuerabzug. Da haben wir eigentlich gedacht, Reinhard, ja gut, da ist jetzt schon fast alles dazu gesagt, aber immer wieder gibt es nochmal ein Urteil oder einen Beschluss dazu. Das ist Thema 3. Und das Thema 4, das ist vielleicht eine kleine Besonderheit, denn immer mal wieder stellen wir Ihnen auch Schlussanträge des Generalanwalts von EuGH-Verfahren vor, auch jetzt. Das ist die Frau Kokot, die hier einen Schlussantrag veröffentlicht hat am 21.09. zu einem polnischen Fall in der Rechtssache C442 aus 22. Und da würde ich meinen, wenn sich das so weiterzieht oder wenn der EuGH das so entscheidet, wie es die Frau Kokot jetzt meint, das wird dann Auswirkungen auf das deutsche Recht haben. Da geht es nämlich um die Rechtsfolgen der Ausstellung von Scheinrechnungen. Also wir denken, wir haben vier schöne Themen für Sie ausgesucht. Wir starten also sofort mit Thema Nummer 1, EuGH-Urteil in der Rechtssache C502, Deko Protest. Reinhard, du hast hier uns also diese schöne Entscheidung mitgebracht und da geht es um die Frage unentgeltliche Wertabgabe oder Einheitlichkeit der Leistung bei einer kostenlosen Lieferung von Waren im Zusammenhang mit dem Abschluss eines neuen Zeitschriftenabonnements. Also wie gesagt, eine sehr interessante Frage, die ja auch häufig vorkommt. Aber Reinhard, um was ging es denn konkret?
Ja, richtig, Jörg. Genau. Es ging um die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der Abgabe hier von Tablets oder Smartphones. Das wird später noch wichtig, dass es darum genau ging, als Anreiz für den Abschluss von einem Zeitschriftenabo. Wobei wichtig ist, dass diese Zeitschriften ausschließlich in Aboform vertrieben wurden. Ja, also es war ein portugiesischer Fall und dieses portugiesische Unternehmen hat im Rahmen von Werbekampagnen zur Neukundengewinnung diese Abo-Prämien, diese Smartphones, diese Tablets angeboten mit einem Stückwert von jeweils unter 50 Euro, also wohl nicht so die ganz wertigen Smartphones, ja, ist insofern entscheidend, als dass in Portugal wohl eine Geschenkegrenze von 50 Euro gibt und dann nochmal eine Einschränkung, dass Geschenke einen Jahresgesamtwert von 5 Promille der Umsätze des Vorjahres nicht überschreiten dürfen. Das war hier in dem Fall relevant. Ja. Diese Prämien, die wurden immer zusammen mit der Zeitschrift, also Nachzahlung der ersten Monatsrate an den Abonnenten verschickt. Die Raten waren jeweils gleichbleibend für den Abo-Zeitraum. Es gab aber keine Mindestbezugsdauer. Das heißt, die Kunden konnten jeweils, auch wenn sie die Abo-Prämie hatten und diese eine Rate bezahlt hatten, theoretisch das Abo kündigen. Das Finanzamt nahm hier eine Unentgeltlichkeit an. Zwar waren die Tablets und Smartphones hier unter 50 Euro im Wert, aber diese 5-Promille-Grenze, die wurde hier nicht erreicht. Und deswegen wurden dann 23% portugiesische Steuer für die Abgabe dieser Smartphones und Tablets festgesetzt. Das Unternehmen seinerseits, also die Klägerin, stellte sich auf den Standpunkt, nee, das wäre entgeltlich, da das ja in Verbindung mit dem Abo abgegeben würde und für das Abo ja ein Entgelt bezahlt würde. Und falls man zu einer Unentgeltlichkeit käme, naja, dann wären es eben Geschenke unter 50 Euro und diese 5-Promille-Grenze, die wäre unionsrechtswidrig. Ja, das Verfahren wurde dann ausgesetzt und das der Fall dem EuGH vorgelegt. Deswegen stellen wir ihn ja vor.
Ja, genau. Also das ist ja eine ähnliche Abgrenzungsfrage, wie sie sich bei uns in der Praxis auch häufig stellt, bei sogenannten Zugaben. Also konkret geht es um die Frage, diese Abgabe dieser Tablets oder Smartphones, also diese kostenlose Abgabe, ist es eine unentgeltliche Wertabgabe, die der Umsatzsteuer unterliegt, oder ist, weil das Zeitschriftenabonnement natürlich entgeltlich abgeschlossen wird, hängt es damit zusammen, ist es also eine einheitliche Leistung oder ist es ein Gesamtentgelt, das gegebenenfalls aufzuteilen ist. Wie hat denn jetzt der EuGH entschieden, beziehungsweise vielleicht einen Schritt zuvor, welche Fragen wurden denn dem EuGH konkret gestellt?
Ja, also wie du schon sagst, ne, man fühlt sich so ein bisschen an diese Abgrenzungsfrage erinnert in Deutschland so unter dem Label Zugabe. Ja, wenn man jetzt hier keine überlagernde einheitliche Leistung dann hat, ne, dann bin ich zumindest der Meinung, dass ich natürlich eigentlich eine entgeltliche Leistung habe und wenn ich jetzt unterschiedliche Steuersätze habe, dann unter Umständen aufteilen muss, ja, und nicht jetzt eben zusätzlich, ne, unentgeltlich diese Prämie abgebe. Beim EuGH, das ist ganz interessant, die Fragen, die vorgelegt worden sind. Ich fokussiere jetzt mal auf die erste Frage, weil die anderen Fragen, die wurden dann gar nicht mehr beantwortet. Das war zum Beispiel die nach der Zulässigkeit dieser 5-Promille-Grenze. Ja, aber die erste Frage, da hat man auch genau diese Einordnungsmöglichkeiten vorgegeben. Zum einen die Frage, liegt hier eine unentgeltliche Zuwendung vor? Das zweite ist diese Abo-Prämie, ist die integraler Bestandteil eines einzelnen oder eines einzigen entgeltlichen Umsatz? Oder ist dieses Angebot aufzuteilen in Hauptgeschäft, also Hauptleistung Abo und Nebengeschäft, Nebenleistung Prämie, wobei dann diese Prämie als entgeltliche Lieferung im Zusammenhang mit diesem Zeitschriftenabo anzusehen ist und dann natürlich letzten Endes auch ein einzelner Umsatz ist. Also ich habe dann zwar zwei Teile, aber es teilt ja Schicksal der Hauptleistung. Ja.
Das ist also interessant, neben der Unentgeltlichkeit oder einem anteiligen Entgelt zog das Gericht jetzt also auch eine einheitliche Leistung, also Zeitschriftenabonnement inklusive Smartphone-Lieferungen in Betracht. Wie hat sich denn jetzt der EuGH positioniert, Reinhard?
Ja, also das ist wirklich ganz spannend. Der EuGH erläutert natürlich erstmal nochmal, ja, wie sind die Charakteristika eines Umsatzes zu definieren, Durchschnittsverbrauchersicht etc., dass ich dann eben schauen muss, sind die Einzelleistungen untrennbar miteinander verbunden, welcher wirtschaftliche Zweck wird verfolgt, also so diese intellektuelle Art der Verbindung, ja, geht auch auf materielle Bestandteile ein, wie beispielsweise einheitliche oder also gemeinsame oder getrennte Zugangsmöglichkeit zu den Leistungen, Einzelabrechnung oder getrennte Abrechnung und kommt dann nochmal oder wiederholt dann eigentlich, ne, dass eine Leistung als Nebenleistung qualifiziert, wenn sie keinen eigenen Zweck hat, sondern ein Mittel, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Ja. Nach dem vorliegenden Gericht soll so ein Abo häufiger abgeschlossen werden, wohl statistisch, wenn das mit einer Prämie verbunden ist. Ich meine, das ist relativ logisch. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Gewährung der Abo-Prämien integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie des Unternehmens ist. Auch das ist bis zum gewissen Grad natürlich nachvollziehbar. Der EuGH sieht deswegen da einen klaren Zusammenhang, der aber jetzt für ihn nicht hinreichend eng ist, um zu sagen, das ist jetzt ein einheitlicher Umsatz. Ja, denn bei einer Verlängerung des Abos und auch nicht bei jedem Neuabschluss gab es so eine Prämie. Also das war wirklich im Rahmen spezieller Werbekampagnen. Aber, gut, das Gericht wird das dann nochmal feststellen müssen, das vorliegende, ja, aber aus Sicht erstmal des EuGH sprechen gute Gründe hier für eine Nebenleistung. Denn erstens, ich bekomme die Prämie schon mit Zahlung dieser ersten Monatsrate. Und das ist so ein bisschen skurril, deswegen soll das keinen eigenständigen Zweck haben. Gut, man die Auffassung jetzt den Schluss zwingend ziehen muss. Aber was ganz wichtig ist, und deswegen ist auch wichtig, dass das hier um Tablets und Smartphones geht. Ja. Man kann diese Zeitschriften auch online abrufen und dann digital lesen. Und der EuGH sagt, naja, das ermöglicht ja den Neuabonnenten, diese Zeitschriften dann online lesen zu können, auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Ich kann auf die digitale Version zugreifen und deswegen aus Sicht des EuGH hier diese Abo-Prämien als Nebenleistung zur Hauptleistung Zeitschriftenabo.
Also das leuchtet mir zumindest ein, auch wenn ich diesen letzten Schluss vom EuGH, da muss ich sagen, das ist wirklich cool, da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ist also tatsächlich eine interessante Entscheidung und ich glaube, man kann das mit Fug und Recht sagen, dass es auch erhebliche Auswirkungen ja auf unsere deutschen Modelle sozusagen hat, insbesondere dann, wenn man halt Steuersatzunterschiede hat. Oder, wie sieht es da deiner Meinung nach aus, hat es auch noch weitreichendere Gedanken oder sind da noch weitreichendere Gedanken dahinter, außer jetzt die Steuersatzunterschiede?
Also bei Steuersatzunterschieden sicherlich, ne, weil ich selbst bei den Zugaben ja ansonsten Minimum eine Aufteilung habe. Ne. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, also auch für deutsche Unternehmen, dass man ja zumindest in diesem Fall, wie gesagt, der ist da etwas speziell, weil ich mit diesen Smartphones diese Zeitschriften abrufen kann. Ja. Aber ja, wir sehen ja im EU-Ausland, gerade in Deutschland, aber auch, dass eine Wertabgabe natürlich angenommen wird von den Finanzbehörden. Also das könnte man sicherlich in so einem Fall dann auf jeden Fall erstmal ad acta legen, dieses Thema. Wie weit das reicht, wird man mal sehen müssen. Ja, wie geht das nationale Gericht damit um? Wie gehen Gerichte in der Folge damit um? Aber ich glaube, dass das schon recht weitreichend sein dürfte, zumindest für spezielle Abo-Prämien, wenn die auch im Zusammenhang mit dem Abo nutzbar sind. Die Hängematte wird jetzt vielleicht nicht so ganz treffen. Wobei, vielleicht kann man dann da die Zeitung lesen. Ja. Genau. Ja. Okay, gut, wir haben ja noch ein zweites Urteil dort, das ist ja schon angesprochen, auch des EuGH. Dieser Fall aus den Niederlanden, Osteopathie von Haufermehren. Da ging es um die Unzulässigkeit der zeitlichen Begrenzung einer EU-rechtswidrigen Norm. Also auch originär eigentlich ja um Umsatzsteuer, aber konkret dann doch eher um eine verfahrensrechtliche Frage, für die sich der EuGH ja vielfach nicht wirklich zuständig hält. Ja. Ja. Aber vielleicht der Reihe nach, vielleicht schilderst du uns erstmal den Sachverhalt dieses, ich glaube, ein belgisches Verfahren war es, ne? Kein niederländisches.
Ja. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Reinhard. Also wie du sagst, geht es hier ums Verfahrensrecht und konkret tatsächlich um belgisches Verfahrensrecht. Aber ich muss sagen, als ich das Urteil gelesen habe, ja gut, dann ja, Verfahrensrecht Belgien, vielleicht nicht interessant. Aber ich muss sagen, ich habe sofort an unsere 233a Zinsen und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gedacht. Und daher meine ich, dass das hier bei MAST ganz gut aufgehoben ist. Mal schauen, Reinhard, wie es dir jetzt gleich so geht, wenn ich das vorstelle. Also umsatzsteuerlich wiederum geht es um die Steuerbefreiung von heilmedizinischen Leistungen, konkret eben um Osteopathie-Leistungen. Ganz ursprünglich war das belgische Umsatzsteuergesetz hier sehr streng und ließ diese entsprechende Steuerbefreiung nur für einen bestimmten Personenkreis, in aller Regel wohl approbierte Ärzte, zu. In einem anderen EuGH-Verfahren hat der EuGH aber mit einem Urteil von Mitte Juni 2019 diese strenge belgische Auslegung verworfen und in der Folge hat dann das vorliegende belgische Verfassungsgericht damals entschieden, dass dieser entsprechende strenge Artikel des belgischen Umsatzsteuergesetzes wegen EU-Rechtswidrigkeit nichtig sei. Ja, also kurzum, das belgische Verfassungsgericht hat diese strenge Steuerbefreiung für nichtig erklärt, so muss man sagen. Soweit so gut. Jetzt hat das belgische Gericht aber damals noch was anderes entschieden, und zwar gab es da eine belgische Sonderregelung, die der Gesetzgeber Gerichten eingeräumt hat, und da wurde den Gerichten eben ein Sonderrecht eingeräumt, selbst als nichtig eingestufte Regelungen oder Gesetze für bestimmte Sachverhalte für eine gewisse Zeit fortgelten zu lassen. Und in diesem alten EuGH-Urteil hat dann das damals vorliegende Gericht das tatsächlich auch getan und hat gesagt, okay, diese Regelung des belgischen Umsatzsteuergesetzes, die ist zwar EU-rechtswidrig und daher nichtig, aber alle Sachverhalte, die sich vor dem 1. Oktober 2019 ereignet hatte, für all diese alten Sachverhalte, da wenden wir diese strenge Regelung des belgischen Umsatzsteuergesetzes an. Und zwar aus zwingenden Erwägungen der Rechtssicherheit. Denn sowohl aus Sicht der Behörden als auch aus Sicht aller Privatleute, die davon betroffen sind, gibt es ja im Grunde eine faktische Unmöglichkeit, hier für all diese Jahre die Umsatzsteuer zurückzufordern. Und dann muss es ja auch wieder ans Finanzamt vielleicht zurückbezahlt werden und das Finanzamt muss wieder was zurückzahlen. Also das ist wirklich rechtsunsicher, so sagt das belgische Gericht, und daher lassen wir für alte Sachverhalte diese strenge Rechtsnorm des belgischen Rechts ja weiter gelten.
Okay, das ist ja schon etwas skurril. Also ich sage einerseits, das beurteilt das für EU-rechtswidrig und für nichtig, sagt gleichzeitig, das gilt aber fort. Also ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wieso du da auf an die 2,33a-Zinsen mit Blick auf 2019 dann ja oder daran denkst. Aber was ist denn hier passiert jetzt in dem vorliegenden Fall?
Ja, genau. Also bei uns im Fall hat sich kurz gefasst, also diese Osteopathie-Praxis auf das alte Urteil des EuGH aus dem Jahr 2019 berufen und hat dann quasi gesagt, na gut, bislang waren meine Leistungen nach dem belgischen Umsatzsteuergesetz ja steuerpflichtig, aber der EuGH hat ja entschieden, das ist nicht richtig. Ich möchte meine Leistungen auch steuerfrei anbieten, und zwar nicht nur ex nunc, also jetzt in die Zukunft, sondern ich möchte diese Steuerbefreiung auch für meine noch offenen Altjahre erreichen. Das heißt, diese Osteopathiepraxis hat schlichtweg entsprechend korrigierte Umsatzsteuererklärungen abgegeben, die auf die Rückerstattung dieser Umsatzsteuer für die Jahre vor 2020 abzielten. Das belgische Finanzamt hat offenbar im Rahmen einer Betriebsprüfung das eben geprüft, diese korrigierten Erklärungen, und hat dann mit Hinweis auf diese Fortgeltungsregelung diese korrigierten Steuererklärungen nicht nur abgelehnt, sondern, jetzt kommt's, auch noch eine Strafe und Zinsen verhängt. Ja? Und dagegen ist jetzt der Osteopath vorgegangen und hat ist dann bei einem belgischen Gericht gelandet. Und dieses belgische Gericht hat sich genau die gleiche Frage gestellt wie du oder wie wir. Ja, kann das denn sein, dass hier ein EU-rechtswidriges Gesetz, das dann auch noch tatsächlich als nichtig festgestellt wurde, tatsächlich fortgelten? Ja? Und das ist genau die verfahrensrechtliche Frage, die jetzt eben der EuGH zu beantworten hatte.
Okay, und wie hat der EuGH dann jetzt in dem Fall entschieden?
Ja, also das Urteil war recht kurz, Reinhard. Der EuGH hat natürlich, so will ich sagen, dem Osteopathen Recht gegeben. Es kann, so der EuGH, also nicht angehen, dass eine lokale Behörde oder jetzt hier sogar ein lokales Gericht eine EU-rechtswidrige Norm weiter anwendet. Also vielmehr muss eine nationale Behörde oder erst recht natürlich ein Gericht zum einen dafür sorgen, dass das nationale EU-rechtswidrige Gesetz so schnell wie möglich an das Unionsrecht angeglichen wird und zum anderen aber auch, dass das richtige Recht, also das EU-Recht, sofort zur Anwendung kommt. Und bei diesem letzten Punkt, so sagt der EuGH, sind natürlich insbesondere die nationalen Gerichte gefragt. Also wollen nämlich diese Behörden ein EU-rechtswidriges Recht anwenden, so muss spätestens dann ein lokales Gericht einschreiten. Nur der EuGH, so sagt es der EuGH selber, nur wir als EuGH, wir dürfen ausnahmsweise mal eine Fortgeltungsregelung benennen. Das wurde aber bei dem damaligen belgischen Fall eben nicht getan. Und sowieso, sagt der EuGH, also hier die Punkte, die das nationale Gericht da vorbringt, hier Rechtssicherheit, das ist unklar, wie will denn der Osteopath die Umsatzsteuer wieder eintreiben von seinen vielen Kunden, der hat ja überhaupt nicht das richtige Buchführungssystem und so weiter. Das sind alles praktische und auch administrative Erwägungen, die sich für die materiellrechtliche Beurteilung überhaupt nicht auswirken dürfen.
Okay, verstehe. Wenn du jetzt nochmal den Bogen spannen würdest, vielleicht zu der Voridee oder Einordnung oder der Verbindung zu 233a-Zinsen, wie würdest du das einordnen dann?
Ja, Reinhard, wir haben uns ja damit auch schon häufiger mal damit beschäftigt. Leider ist ja die Frage, ob diese alten 233a-Zinsen, also die 6% pro Jahr, das ist ja noch nie beim EuGH gelandet. Wir wissen aber, es gibt ja gewisse Gründe, die man vorbringen könnte, dass diese hohen Zinssätze vielleicht ja nicht ganz EU-konform sind. Wenn man jetzt mal weiterdenkt und mal annimmt, dass dieser hohe Zinssatz nicht EU-konform war, ja, dann liegt aus meiner Sicht jetzt angesichts dieses gerade vorgestellten Urteils der Schluss schon nahe, dass der EuGH, wie jetzt eben hier in diesem vorgestellten Fall, sagen würde, ja gut, also wenn diese Zinsregelung EU-rechtswidrig ist, dann darf die natürlich auch nicht fortgelten. Ja, also es wäre natürlich spannend, wenn der EuGH sich damit mal beschäftigen würde. Aber jetzt muss das natürlich erstmal in der Sache zum EuGH.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Fall, Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Einfuhrumsatzsteuer, BFH-Beschluss vom 20.07.2023. Wie gesagt, Reinhard, hier konkret geht es darum, wer hat denn diesen Vorsteuerabzug aus der Einfuhrumsatzsteuer? Hier ging es mal wieder um einen Dienstleister, also um einen Spediteur. Wir dachten eigentlich, das ist längstens geklärt. Aber vielleicht willst du noch mal kurz vorstellen, um was es denn konkret ging.
Ja, wie du schon sagst, na, an sich sind gefühlt alle Fragen mehr als einmal erörtert worden. EuGH und BFH haben ja schon mehrfach entschieden, dass ein Dienstleister, der jetzt nur an der Einfuhr beteiligt ist, die Einfuhrumsatzsteuer grundsätzlich nicht als Vorsteuer abziehen kann. Beim EuGH, mal vereinfacht gesagt, mangels Eingang in die Kosten. Der BFH und auch die Verwaltung, die verwenden ja immer noch so diesen Verfügungsmachtsbegriff für den Einfuhr- oder Grenzübertrittszeitpunkt. BFH hat das Ganze ja in 2015 mal so ein bisschen angepasst, ja, und hat versucht, so diesen Verfügungsmachtsbegriff irgendwie noch zu retten, aber gleichzeitig an die Rechtsprechung des EuGH anzupassen und dann die Voraussetzung aufgestellt, dass die Einfuhrumsatzsteuer Eingang in den Preis der Ausgangsumsätze finden muss. Ja. Und dann ging es auch vorliegend eben wieder um diese Frage, Voraussetzung der Abziehbarkeit, in dem Fall bei einem indirekten Vertreter. Der hat natürlich als Dienstleister die Zollanmeldung übernommen und wird dann eben mit Schuldner und hat die Einfuhrumsatzsteuer geschuldet und das Finanzamt wollte die nicht zum Vorsteuerabzug zulassen.
Jetzt ist ja der Fall aber trotzdem zum BFH gegangen. Welche Frage stellte sich denn jetzt konkret?
Ja, wie gesagt, der BFH hatte, als er den Verfügungsmachtsbegriff angepasst hat, gesagt, die Einfuhrumsatzsteuer soll Kostenelement der Ausgangsumsätze sein, um abzugsfähig zu sein. Jetzt ist das so ein bisschen so ein Zirkelschluss. Ja, wenn sie abzugsfähig ist, geht sie nicht in die Kosten. Wenn sie nicht abzugsfähig ist, geht sie vielleicht irgendwie in die Kosten rein. Da taten sich der ein oder andere auch in der Literatur in den letzten Jahren. Ich habe mich da auch relativ schwer getan. Was wollte der BFH uns denn jetzt sagen? Alle haben, glaube ich, gewusst, was er eigentlich gemeint hat. Und entsprechend hat das Finanzgericht in Hamburg auch die Revision zugelassen. Und der BFH hat jetzt entschieden, dass die Gegenstände für die besteuerten Ausgangsumsätze verwendet werden müssen, was eben voraussetzt, dass der Wert irgendwie in die Ausgangsumsätze eingeht. Ja, also ich glaube, damit ist jetzt einfach mal klargestellt, dass es nicht um die Steuer als solche geht, sondern um den Gegenstand bzw. seinen Wert. Der soll im Regelfall Kostenelement sein. Das heißt, mal ganz vereinfacht, es müsste Anlage oder Umlaufvermögen sein. Ja, zumindest als solches gedacht sein. Ob es dann tatsächlich später welches wird, ist ja eine andere Frage. Dann hätte ich hier den Abzug und eben nicht der Dienstleister. Ja, also ich glaube, jetzt sollte so ziemlich alles geklärt sein, ob das so ist. Schauen wir mal, wenn wir den nächsten Fall dazu wieder haben. Ja, okay, das so in aller Kürze zu dem Fall. Und ja, Jörg hat es ja schon gesagt, wir haben auch mal einen Schlussantrag hier von der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache C442 aus 22. Und da geht es ja im weitesten Sinne so ein bisschen um die Rechtsfolgen bei Scheinrechnung. Ne? Ja, Jörg, vielleicht, wenn du mal schilderst, worum es genau ging.
Ja, also da muss ich jetzt sagen, als ich das gelesen habe, das war mal so ein richtig oder ist so ein richtig schöner Fall aus der Praxis, wobei ich sagen muss, ich hoffe, dass es nicht allzu häufig vorkommt. Denn es ging vorliegend, also es ist ein polnischer Fall, darum, dass eine leitende Angestellte eines Tankstellenbetreibers Tankbelege, die der eigentlich Tankkente nicht wollte, gesammelt hat und auf dieser Basis dann Scheinrechnungen erstellt hat und dann diese Scheinrechnungen an Dritte weiterverkauft hat, die offenbar steuerlich mit diesen Scheinrechnungen etwas anfangen konnten, also wahrscheinlich als Betriebsausgaben abziehen oder eben oder einen Vorsteuerabzug geltend machen. Ja.
Okay, also tatsächlich so etwas Ähnliches wie Scheinrechnung oder einfach eine Doppelverwendung oder sowas von Rechnungen. Also der EuGH, ein Fall, wo er sich mal wieder mit Betrugsbekämpfung auseinandersetzt. In Deutschland könnte man ja dann jetzt, wenn man das mal transferiert, über 14c nachdenken.
Ja, genau. Es ist etwas schwierig, da das auch nach polnischem Recht so zu verstehen, aber ich meine, das ist auch vorliegend so. Denn zum Schluss hat einfach der polnische Fiskus die auf diesen doppelt erstellten Rechnungen, so will ich es jetzt mal sagen, die darin ausgewiesene Umsatzsteuer, das waren circa 335.000 Euro, gegen den Tankstellenbetreiber festgesetzt. Also wohlgemerkt, ich muss nochmal sagen, das war nicht der Tankstellenbetreiber, also der Unternehmer, an sich, der diese doppelten Rechnungen ausgestellt hat, sondern es war eine leitende Angestellte, die dann eben diese Tankbelege gesammelt hat, Scheinrechnungen oder diese doppelten Rechnungen ausgestellt hat und verkauft hat. Zugute gekommen ist dieser Verkauf dieser doppelten Belege nicht dem Tankstellenbetreiber an sich, sondern allen Angestellten dieser Tankstelle. Ja. Und jetzt ist also das polnische Finanzamt hier auf den Tankstellenbetreiber zugegangen und wollte von dem die 335.000 Euro Umsatzsteuer. Dagegen ist der Tankstellenbetreiber natürlich vorgegangen und so über die nationalen Gerichte ist der Fall jetzt beim EuGH gelandet. Frau Kokott, das ist hier eben die Generalanwältin und sie kommt natürlich zum Ergebnis, dass hier ein Betrug vorliegt und dass Betrugsbekämpfung natürlich das oberste Ziel von uns allen sein muss. Sie sagt aber konkret, wenn man das jetzt hier mal auf die Umsatzsteuer bezieht, also Umsatzsteuerbetrug, weil wahrscheinlich die anderen Vorsteuerabzug Geld machen wollen, dann kann die Umsatzsteuer von dem Tankstellenbetreiber, also von dem eigentlichen Unternehmer, nur dann nachgefordert werden, wenn erstens mal bei diesem Empfänger dieser Rechnungen der Vorsteuerabzug noch nicht korrigiert werden konnte. Und zweitens, wenn dann diese Tätigkeit dieser Angestellten dem Tankstellenbetreiber zugerechnet werden kann. Ja? Also in aller Regel wird man da bei den Arbeitnehmern natürlich mal davon ausgehen. Aber jetzt kommt noch eine dritte Einschränkung. Diese Zurechnung, die ist auch nur dann möglich, wenn der Tankstellenbetreiber der Unternehmer also nicht gutgläubig war. Das heißt, wenn er seine Arbeitnehmer da sorgfältig ausgewählt hat und sorgfältig überwacht hat, dann kommt hier jetzt nach polnischem Recht oder nach deutschem Recht der Paragraph 14c nicht zur Anwendung. Dann hat er alles dafür getan, dass es hier nicht zu einem Betrug führt. Das heißt, wenn man sich jetzt mal dieses Ergebnis, zu dem die Frau Kokott kommt, mal vor unserem 14c vor Augen führt, dann würde ich auf jeden Fall meinen, dass wenn der EuGH das jetzt so entscheidet, wie die Frau Kokott es meint, dass es Auswirkungen auf unsere deutsche Rechtslage hat. Denn die Fragen der Zurechnung, also kann eine Tätigkeit eines Arbeitnehmers dem Unternehmer zugerechnet werden und auch eine Gutgläubigkeit des Unternehmers, spielen nach meinem Wissen und auch nach meiner praktischen Erfahrung hier im Zusammenhang mit 14c keine Rolle. Man oder die Finanzverwaltung geht da einfach davon aus, ja, wird Umsatzsteuer, ich sage es mal überschlägig, fehlerhaft ausgewiesen. Ja gut, dann wird sie halt geschuldet, egal wer jetzt diesen Beleg ausgestellt hat, ein Arbeitnehmer oder der Unternehmer selber, und Zurechnung oder Gutgläubigkeit, also das spielt ja bei der deutschen Finanzverwaltung in dem Kontext bislang keine Rolle. Es wird also aus meiner Sicht sehr spannend sein, dieses EuGH-Verfahren C-442 aus 22 weiter zu verfolgen und dann natürlich wieder EuGH mal entscheidet. Natürlich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und Reinhard, das machen wir ja, wir halten alle hier auch hierzu auf dem Laufenden. Und auf dem Laufenden halten, das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Und so kommen wir zum Ende unserer heutigen Mastfolge. Wie Sie wissen, bieten wir ja von FGS jedes Jahr gegen Jahresende ein sogenanntes Jahresendseminar an. Das ist immer zweitägig. Am einen Tag geht es um das allgemeine Steuerrecht und am zweiten Tag geht es nur um Umsatzsteuer. Das ist auch dieses Jahr. Und unser umsatzsteuerliches Jahresendseminar, darauf dürfen wir Sie jetzt schon mal hinweisen, das findet am 29. November statt, also in roundabout 6 Wochen. Es wird hybrid stattfinden, also Sie können sehr, sehr gerne zu uns in unser Büro nach Bonn kommen. Da gibt es auch was Leckeres zu trinken und was Gutes zu essen. Wenn Sie die Reise scheuen, dann dürfen Sie sich natürlich gerne auch, so wie bei MAST, digital einwählen. Wenn Sie noch keine Einladung bekommen haben, gemacht, die ist zu Ihnen unterwegs. Und zu MAST, zu unserer Folge 42, da freuen wir uns dann wieder am 21. November, wenn Sie da zahlreich dabei sind. Und wie immer gilt, auch die heutige Folge 41, die können Sie natürlich nachverfolgen bei YouTube oder bei den gängigen Podcast-Anbietern. Hierzu bekommen Sie im Nachgang nochmal eine E-Mail. Und wenn Sie sich dann über die heutigen Fälle nochmal Gedanken gemacht haben und doch die ein oder andere Frage haben, Reinhard Fobbe und ich und auch meine anderen Kollegen unserer Umsatzsteuerpraxisgruppe, wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich melden. Oder wenn Sie uns schönes Feedback geben. Bis dahin, bis zum nächsten Mal oder bis zu unserem Jahresendseminar wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn wir Sie bald mal wieder sehen und hören. Bis dann, wiederhören. Ciao, ciao.
Ja, ciao, danke Ihnen. Tschüss.